Heute wird es in dieser Podcast-Folge deines Lieblingspodcasts richtig interessant, denn ich habe heute einen Gast, eine Frau, die sagt und motiviert und sie zeigt doch, wie es geht, dass Lampenfieber der Vergangenheit angehört. Kannst du dir vorstellen, ohne Lampenfieber vom Menschen zu sprechen? Das ist ja eigentlich der Horror für viele Menschen. Aber ich freue mich, dass sie heute da ist. Carina Rey ist heute zu Gast. Sie ist selbst Speakerin, sie ist Dozentin, sie ist Autorin für Körpersprache, für Auftritt, für Stimme. Also quasi, wie du vor anderen Menschen rüberkommst. Und sie schult in Unternehmen, sie schult auf Bühnen. Ach, sie soll es selbst erklären. Zuerst begrüße ich dich mal ganz herzlich zu deinem Lieblingspodcast Happy Erfolgreich für mehr Leichtigkeit im Leben und Business. Mein Name, dein Gastgeber ist Patrick Ries. Bei mir geht es ja darum, Menschen zu helfen, mit mehr Leichtigkeit erfolgreich zu sein. Und das tue ich gewöhnlich auch auf Bühnen, in Workshops oder in Gesprächen mit Menschen, von denen wir gemeinsam was lernen können, wie heute mit Carina Rey hier in diesem Podcast. Carina, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Das ist ein Thema, was mich persönlich seit 25 Jahren jetzt schon, glaube ich, begleitet. Lampenfieber immer wieder in die Seite zu stellen, weil ich mit 23 schon das erste Mal vom Menschen sprechen durfte oder damals musste. Fake it until you make it war damals mein Motto. Aber hätte ich dich kennengelernt, wäre es sicherlich früher besser gelungen. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Patrick. Ja, da hast du ja schon einen tollen Ansatz mit was, 3 oder 24 gehabt, mit dem Fake it till you make it. Das ist ein wesentlicher Teil, der unglaublich hilft gegen Lampenfieber.
Ja. Ist das so eine der Methoden, die du auch tatsächlich schulst, wie man mit Lampenfieber umgeht? Also kann man das wirklich lernen, dass Lampenfieber der Vergangenheit komplett angehört?
Man kann da sehr, sehr viel lernen. Und ich würde mal ganz strikt in den Raum stellen, das Allerwichtigste ist, dass man Lampenfieber nicht nur negativ sieht. Denn Lampenfieber ist eine Energiequelle. Ja? Okay. Jemand, der Lampenfieber hat, ist mit seinem Energielevel auf 150. Ja? Und das kommt ja noch aus unserer Evolutionsgeschichte, ja, mit dem Mammut. Wenn wir dem begegnet sind, dann war Fight oder Flight oder was machen wir? Und da waren alle unsere Sinne hellwach. Und diese unglaubliche Wachsamkeit und diese Schnelligkeit, die wir in dem Moment haben, die dürfen wir ja nützen. Das ist ja nicht nur per se schlecht. Da ist ja auch vieles gut daran. Und das Wichtigste ist, diesen Mindset-Shift zu machen und zu sagen, hey, ich nehme gerne, danke, liebes Lampenfieber, die Energie an, die du mir da gibst, kann mit dieser Energie rausgehen. Es geht aber dann darum, die zu kanalisieren. Und es gibt viele, viele Dinge, die wir auch durch unsere Körperarbeit verändern können, wodurch wir das Lampenfieber in eine andere Kraft bekommen können.
Total spannend. Und wenn man dich so erlebt, hat man das Gefühl, du hast noch nie was anderes gemacht, als ohne Lampenfieber vom Menschen zu sprechen. Auf jeden Fall würde ich gerne noch ein bisschen mehr darüber lernen und auch für unsere Zuhörer und Zuschauer noch die ein oder anderen Hacks mitnehmen. Wie können wir es denn anstellen, auch ohne Lampenfieber zu agieren, wenn wir vom Menschen vielleicht in dem Moment eher so das Gefühl haben, wir würden gern weglaufen? Aber lass uns mal zurückgehen in deine Historie. Wo kommst du denn ursprünglich her? Hast du dich schon immer mit diesem Thema beschäftigt?
Naja, also ich meine, es ist mir nicht zugefallen. Ich habe selber viel mit Lampenfieber zu tun gehabt. Sonst wüsste ich das ja nicht. Viele kennen mich noch unter dem Namen Carina Theyenthal aus dem Fernsehen. Und zwar war ich Schauspielerin und Regisseurin auf der Bühne, hinter der Kamera, vor der Kamera vor allem. Und etwa 20 Millionen Menschen haben jede Woche meine Filme gesehen.
Jetzt sag uns aber noch, wo du drin warst in den Filmen, falls sich jetzt jemand nicht sofort erkannt hat.
Also 20 Millionen ist wirklich unfassbar, aber es war so zu der Zeit, da war ja auch, das Fernsehen hatte noch eine andere Position, eine andere Stellung. Ich komme gleich auf deine Frage zurück. Und einer dieser Filme oder mit einem dieser Filme habe ich den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Und das ist natürlich ein großer Erfolg, eine große Ehre gewesen. Ja, die meisten kennen Der Landarzt. Da war ich 10 Jahre lang die Frau vom Landarzt. Und Bergdoktor Da, wo die Berge, die ganzen Rosamunde Pilcher Filme, Tatort, Eurocops, Rosenheim Cops, Rote Rosen, der Film, für den ich den Deutschen Fernsehpreis gekriegt habe, war Der Weg nach Lourdes. Eine Geschichte über eine multiple Sklerose kranke Frau, die sich einbildet, wenn sie mit dem Rollstuhl bis Lourdes pilgert, kann sie ein Wunder erzwingen. Also so. Und ich bin auf vielen, vielen deutschen Bühnen gestanden als Schauspielerin. Und ja, ist ja natürlich die Bühne nochmal was anderes. Das ist viel näher dran an der Speaker-Tätigkeit als jetzt Film. Im Film haben wir ja doch die Chance, wenn wir uns versprechen, verplappern, irgendwas nicht klappt, können wir es nochmal machen. Ja, irgendwann fangen dann die Techniker an, die Augen zu verdrehen und dann spürst du schon, ja, ich versuche ja jetzt, mich nicht nochmal zu versprechen vor lauter Aufregung oder so. Ja, das spürst du, die Atmosphäre, aber trotzdem ist es was anderes und auf der Bühne, ja, da bist du live, da hast du 600, 800, 1000, 2000 Zuschauer und da bist du mit deinem ganzen Körper, so wie man das als Speaker, als Vortragende, auch als Dozentin ist, aber auch wenn man eine Präsentation macht oder ein Bewerbungsgespräch führt, da stehe ich da, nackig als Mensch, so wie ich bin. Und das ist eben auch genau das Wichtige, dass wir da in unsere Kraft kommen und sagen, hey, ich bin gut genug, so wie ich jetzt hier stehe. Und ich darf vielleicht auch mal einen Fehler machen. Ich darf mich vielleicht auch mal versprechen. Ich darf ein bisschen Mensch sein. Das macht ja auch eine gewisse Nahbarkeit. Ich muss mich nicht hinter Perfektionismus verstecken, weil Perfektionismus ist ja vielleicht auch irgendwie langweilig. Ich darf ja greifbar und spürbar sein und ich darf auch, darüber schreibe ich in meinem Buch, da ich habe es hier, meine Zweifel können mich mal, es ist jetzt spiegelverkehrt, wie man das sieht, das letztes Jahr im Campus Verlag erschienen ist. Ja, ich darf auch Mut zu meiner eigenen Verletzlichkeit haben. Und letztendlich haben wir in unserem Leben alle einen Rucksack zu tragen, ja, unterschiedliche Rucksäcke zu tragen. Und wenn man die auch mal spüren darf und auch das Verletzliche spüren darf und auch ja die Rückschläge und Hindernisse, die jeder von uns auf seinem Lebensweg, egal wie hoch der raufgeht, ja, das ist ja immer irgendwie so, die darf man auch spüren. Und das ist ja eigentlich das, was uns menschlich macht und was uns Nähe bringt, ne?
Könnte sogar sein, dass gerade in den letzten Jahren, nachdem wir ja diese Corona-Zeit auch vor ein paar Jahren hinter uns gebracht haben, dieser Wunsch von Menschen, endlich wieder nahbar zu sein, endlich wieder Menschen als Menschen zu begreifen, sogar vielleicht größer geworden ist. Und auf Bühnen, auf Instagram, Social Media, aber auch im Fernsehen, gerade so Leibhaftigkeit und Authentizität einen ganz neuen und vielleicht größeren Stellenwert bekommen haben? Oder merke ich das nur so aus meiner Brille?
Also ich habe schon auch das Gefühl, also auch so Live-Events, ne, haben eine andere Bedeutung bekommen. Ne? Das war früher selbstverständlich. Durch diese Corona-Zeit hat sich alles hinter online verstecken müssen. Und dass wir doch jetzt einander als Menschen wieder nahe kommen, dass wir uns wieder die Hände schütteln. Ja, es gab ja damals Leute, die gesagt haben, das wird es nie mehr wieder geben. Ja,
und ich bin Gott so sei Dank haben die Unrecht gehabt.
Ja, ich bin so dankbar. Ich meine, ich gehöre jetzt zu den Menschen, die allein aus einem Händedruck eine ganze Geschichte lesen. Und für mich hat das so eine Kraft und so eine Bedeutung, wie mir jemand die Hand gibt und dann, wenn wir darauf achten und achtsam sind und diese Wahrnehmung haben, dann merken wir ja sicherlich gleich, oh wow, da ist eine Schwingung da. Oder man denkt sich, mit der Person muss ich jetzt zusammenarbeiten. Das ist nur der Bruchteil einer Sekunde. Ja, aber es sind die Dinge, die wir spüren, ganz tief spüren und die laufen nicht über unseren Kopf. Und die finde ich immer ganz besonders wichtig, dass wir diese Dinge auch berücksichtigen.
Rätst du dann auch Menschen, genau diese Geschichten und diese Emotionen auch auf die Bühne oder in Gespräche reinzubringen? Egal, ob es jetzt um ein Gespräch mit einem Kunden geht oder eben um einen Vortrag vor wem auch immer. Du bist ja, ganz viel auf Bühnen. Ja. Was rätst du denn, wie sollte ich mit diesen persönlichen Rucksackgeschichten umgehen?
Also es gibt sicherlich den Teil in einem Vortrag, wenn du jetzt nach einem Vortrag fragst, wo Zahlen, Daten, Fakten schon auch wichtig sind, ja. Aber wir haben eine ganz breite Palette von Gegenüber. Und diese breiten Palette von Gegenüber wollen wir ja auch einen gewissen Nutzen bringen, ja, und etwas bieten, damit sie mit etwas nach Hause gehen können, wo sie sagen können, ja, das hat mir jetzt was gebracht. Es war unterhaltsam, spannend, es war auch eine Bereicherung dabei. Von allen Seiten. Und da gibt es Menschen drunter, die brauchen Zahlen, Daten, Fakten. Und dann gibt es Menschen, die möchten emotional berührt werden. Ja. Und selbst die, die gerne Zahlen, Daten, Fakten haben, merken sich oft ihre Zahlen, Daten, Fakten besser, wenn es in eine emotionale Geschichte eingewoben ist. Ja. Wir reagieren auf Emotionen und auf Gefühle viel mehr. Ja. Das ist etwas, was in uns noch nachklingt, ja, du kannst, egal was du Gescheites gesagt oder getan hast, die Menschen erinnern sich ja in erster Linie daran, wie sie sich bei dir gefühlt haben.
Ja, das Gefühl geht ja viel auch über Bilder, die in uns entstehen, während wir dir zum Beispiel jetzt zuhören.
Ja, einerseits das, aber andererseits auch haben sie sich ernst genommen gefühlt, abgeholt gefühlt, wahrgenommen gefühlt? Oder steht da jemand, der einfach an ihnen vorbei monologisiert? Und es geht ja darum, dass wir eine Verbindung zueinander aufbauen. Und um zurückzukommen auf deine Eingangsfrage mit dem Lampenfieber, wenn es uns gelingt, dass der Inhalt dessen, also unsere Botschaft, unser Ziel von dem, was wir sagen wollen, wichtiger ist, also unser Lampenfieber, haben wir damit kein Problem. Wichtiger ist als die Angst, ich verspreche mich, ich verhaspel mich, ich mache einen Fehler, ich weiß plötzlich nicht weiter. Das alles darf man hinten anlassen. Es geht einfach darum, dass wir die Botschaft, die in uns ist und die ja aus unserer Seele, unserem Herzen, aber auch aus unserem Kopf kommt, wirklich auch beim Gegenüber ankommen darf. Und das macht das Lampenfieber völlig viel kleiner, weil es den Fokus verlagert. Ja, es verlagert den Fokus weg vom Ich hin zum Du. Und wenn ich wirklich meinem Gegenüber in die Augen schaue, wenn ich die Atmosphäre in einem Raum spüre, ich spüre die Stille oder das Knistern, die Reaktionen, dann ist das wie ein Dialog und dann geht es um mein Gegenüber und dann kann ich selbst vergessen, mich auf mein Gegenüber einlassen und dann ist Lampenfieber, hat dann keine Bedeutung mehr.
Habe ich jetzt bei dir richtig verstanden, dass in dem Moment, wo ich zum Beispiel auf eine Bühne oder in ein Gespräch, ist eigentlich egal, aber vor Menschen komme, mein Lampenfieber nur so lange bei mir auf der Waage so einen wahnsinnig großen Wert hat, solange ich den Kontakt zu dem Gegenüber noch nicht gesucht habe. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, warum und in den Kontakt gehe, also sprich, die in die Augen gucke oder einmal durchatmen auf der Bühne, bevor ich anfange oder in einem stressigen Bürogespräch vielleicht zuerst einmal sacken lasse durch einen Handdruck und begrüße und hinsetze, also mich einlasse auf die Personen gegenüber, dass in dem Moment ich durch diesen Fokus mein Lampenfieber kleiner werden lasse.
Exakt, exakt, ja. Dieses Bewusstsein, es geht nicht um mich. Mhm. Ja, es geht darum, dass das, was ich sagen möchte, beim Gegenüber ankommt, verstanden wird und ihm vielleicht auch einen Nutzen, einen Mehrwert in irgendeiner Form bringt. Und dafür brauche ich ja ein ganz großes Gespür, eine Sensibilität, eine Konzentration auf mein Gegenüber. Und wenn ich die habe, ja, wenn ich mich wirklich, wirklich auf mein Gegenüber konzentriere, dann bin ich weg mit dem Fokus bei, oh, ich könnte ja mit den Händen zittern und irgendwie wackeln und ich weiß nicht was, die Stimme wegbleibt. Nein, dann bin ich voll bei meinem Gegenüber und dann ist Lampenfieber gar kein Thema.
Hast ja oft auch gar keine Zeit mehr, in dem Moment darüber nachzudenken, wie es in dir geht, wenn du dich wirklich darum kümmerst und wahrnimmst und dir Gedanken darüber machst, wie jetzt gerade dein Gegenüber sich fühlt mit dir.
Ja, genau.
Schön.
Ja.
Du hast gerade von Verbindung gesprochen, da würde ich gerne nachher auch nochmal drauf eingehen, auch auf dein Buch. Verbindung auch deswegen, weil du firmierst ja unter Dialogkompetenz. Das ist ja auch sowas, was dann schon mal eine Verbindung darüber auch oder dazu bringt, dass es immer um Dialog geht, nie um nur ich präsentiere. Man könnte genau. Ja vermuten, die Schauspielerin, die du ja Jahrzehnte jetzt bist und warst, oder die Sprecherin spricht immer für sich und nee, du bist ja immer irgendwie im Dialog, vermute ich. Und darüber zu sprechen, macht, glaube ich, durchaus Sinn und ist auch ein faszinierendes Thema, finde ich. Ich würde gerne nochmal vorne anfangen, weil nachdem du uns jetzt verraten hast, wo du überall präsent warst, glaube ich, ist bei ganz vielen Zuhörern oder Zuschauern auf YouTube jetzt auch innerlich so ein Vorhang gefallen, wo sie sagen, ach, daher.
Ja, da war sie aber noch viel jünger, aber da habe ich dieses Gesicht doch schon mal gesehen.
Genau. Ja, aber sie hat die Haare ein bisschen anders gehabt und da, du weißt ja, wie es den Menschen geht. Deswegen haben wir jetzt die Brücke gebaut, sie haben es verstanden. Ja. Und damals warst du ja vor der Kamera und da gab es ja noch sowas wie Cut und wir machen es nochmal und wiederholen. Und es gab die Zuschauer ja nicht, sondern nur diese isolierte Set-Atmosphäre. Wie hat es dann bei dir diesen Weg raus auf Bühnen gebracht? Bist du dann ins Theater, was ja ganz viele Schauspieler auch machen, oder war es bei dir ein ganz anderer Weg? Wie war dein Weg denn von der Schauspielerin hin zur Bühne?
Also Schauspielerin und Bühne ist ja das für mich identisch. Nein, der Weg war umgekehrt, Patrick. Ich bin von der Bühne zum Fernsehen gekommen. Ich komme ursprünglich von der Bühne. Ich habe am Theater, also ich habe eine klassische Theaterausbildung. Ich komme vom Theater. Ich habe das Handwerk richtig in den Hochschule und so weiter, Universität, das Handwerk gelernt. Ich komme von der Bühne. Und ich habe auch als Schauspielerin auf der Bühne die ersten Erfahrungen gemacht, große Rollen gespielt und viele Jahre einfach rein nur auf der Bühne gestanden. Und letztendlich, ich erzähle in dem Buch auch eine Geschichte vom Frankfurter Schauspielhaus, was viel mit Zweifeln und Ängsten zu tun hat und wie sich das bei mir so ausgewirkt hat. Aber muss ich ja jetzt nicht schon wieder erzählen. Es hatte letztendlich auch viel mit meinen Kindern zu tun. Ich hatte damals zwei kleine Kinder. Und wenn du jeden Abend auf der Bühne stehst, kannst du deine Kinder nie ins Bett bringen. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, ich würde auch gerne meine Kinder selber ins Bett bringen. Und ich schaue doch, ob ich als Schauspielerin nicht auch mehr im Fernsehen arbeiten kann. Und da ging damals sehr schnell die Türe auf. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ich habe gefühlte Hunderte von Filmen gedreht. Und im Fernsehen, ZDF, ARD und ich weiß nicht, wie das alles so alles hieß. Und das war eine unglaublich spannende und tolle Zeit. Und beim Drehen hat man dann halt abends in der Regel frei und dann kann man abends seine Kinder selber ins Bett bringen. Von dem her ist so diese Entwicklung gegangen. Aber mir hat natürlich diese reine Bühnenausbildung, gerade wenn es um Atem- und Stimmtechnik geht, das brauchst du ja nicht so vor der Kamera. Da ist es ja eher wichtig, dass du so ein bisschen sehr privat und persönlich sprichst. Aber eine Stimme, die trägt das ein ganzer Raum. Als Schauspieler auf der Bühne hast du ja kein Mikro, ne? Also du musst ja den ganzen Saal mit diesen 2000 Leuten füllen können, allein durch deine Stimme, nicht mit einem Hilfe eines Mikros. Und diese Techniken grundsätzlich mal zu erlernen, ja, und was Körperhaltungen anbelangt, da spielst du ja mit dem ganzen Körper. Du hast ja nicht die Großaufnahme, wo du dann so nur die Augen siehst und irgendwie es nur um ein Zucken geht, sondern du spielst ja letztendlich mit dem ganzen Körper. Und deshalb fand ich jetzt für mich zumindest diesen Weg von der Theaterbühne zum Film einen sehr, sehr spannenden. Ja, genau. Aber ich habe ja vor 10 Jahren mit der Filmerei aufgehört.
Weil komplett aufgehört? Machst du keine Filme mehr?
Nein, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, Ich habe jetzt 100-mal ich liebe dich gesagt. Ich weiß nicht, wie ich das noch sagen kann, dass ich mir selber glaube. Ja, und ich habe ja nur das eine Leben. Ich möchte auch ins echte Leben. Ich kann noch so viel anderes. Ich will wirkliches Leben auch spüren und nicht hinter Pappmaché-Wänden und nur vor der Kamera. Und das war damals eine Zeit, da konnte ich nicht mal über die Straße gehen, ohne dass mich die Leute angesprochen haben und ohne dass man mich erkannt hat. Und ich persönlich fand das eher ein bisschen anstrengend. Es gibt ja viele Schauspieler, die mögen das und schätzen das und so. Und mich hat das eher so ein bisschen eingeschränkt. Und da hat sich eine Türe aufgetan und ich konnte mit in die Geschäftsleitung einer NGO in Kamerun.
Eine NGO heißt also eine Non-Profit-Organisation, die genau, Ehrenamtliches auch tut?
Nein, ja, also ich meine, du bist da angestellt als Geschäftsleiterin, aber wir haben mit 70 kamerunischen Mitarbeitenden dort in Kamerun Trinkwasserbrunnen gebaut. Und das habe ich 5 Jahre gemacht. Und ich bin unendlich dankbar für diese Zeit. Ich war davor schon mal 2 Jahre in Indonesien, habe da gearbeitet. Aber speziell jetzt auch diese 5 Jahre in Kamerun, die haben mich so viel Leben gelehrt, aber auch so viel Wertschätzung mit all den Dingen, die wir haben hier und aber auch mit dem Leben an sich. Ja, ich würde sagen, es war keine einfache Zeit. Es war auch unendlich anstrengend, aber es war unglaublich bereichernd. Also ich möchte nicht einen Tag aus diesen 5 Jahren missen.
Und du hast die 5 Jahre dann auch in Kamerun gelebt als Geschäftsführerin dieser NGO, dieser Unternehmen?
Ja, also wir waren natürlich in den Ferien und so schon in Europa, aber ja klar.
Aber dein Lebensmittelpunkt war vor Ort.
Ja, unsere jüngste Tochter ist da in die Schule gegangen. Also das war schon wirklich Kamerun, ne? Und wie man da auffällt plötzlich als weiße Nase, ne? Man sich das so vorstellen kann, das ist ja doch ganz umgekehrt hier oft, ne? Und ich habe dann anschließend noch interkulturelle Kommunikation studiert, auch schon dort angefangen. Und ich unterrichte auch, weil, um da zurückzukommen, entschuldige, Patrick, den großen Bogen.
Alles gut, das sind tolle Geschichten, spannendes Leben.
Um auf Dialogkompetenz zurückzukommen. Das ist ja der Dialog, ne? Das ist auch eine Form des Dialogs zwischen unterschiedlichen Nationen, zwischen unterschiedlichen Hierarchien, zwischen unterschiedlichen sozialen Schichten und so weiter. Und mir liegt das fernab von jeder Religion. Mir liegt dieser Bogen, dieses Interkulturelle, dieses Verbindende, dieses Brückenbauende. Unglaublich am Herzen. Und drum heißt die Firma Dialogkompetenz, weil es ist egal, ob ich coache oder gebe ganz viele Workshops, zum Beispiel in Krankenhäusern. Ja? Und in Krankenhäusern ist es so, dass dieses Pflegepersonal und die Ärzte, da liegen Welten dazwischen, ja, an Hierarchiestufen. Und ich bestärke immer diese Pflegefachleute und versuche ihnen zu helfen, ihr Selbstbewusstsein aufzubauen und mehr ins Selbstvertrauen zu gehen und diese Hierarchien zu überwinden. Und wir machen dann da auch so interdisziplinäre Workshops, dass das so ein bisschen dieses Ungleichgewicht, das so stark noch vorhanden ist, das ist auch eine Form von Dialog, der auf Augenhöhe endlich kommen sollte und könnte. Und das kannst du auf alles anwenden, in jeder Firma, in jedem Unternehmen, ne, und in jedem Kulturkreis. Und deshalb ist dieser Name entstanden.
Ich hatte dich ja eben vorgestellt, dass du für Präsenz und Körpersprache und Stimme Expertin bist. Ist es denn jetzt richtig verstanden, dass es viel ums Selbstbewusstsein geht in deinen Workshops und im Grunde alles andere nur Techniken sind, um auch präsenter und mit mehr Selbstbewusstsein mir eine Stimme verleihen zu können?
Ja, danke, Patrick, für diese schöne Frage. Ich habe irgendwann festgestellt, ich coache ja viele Leute, die irgendwie ein Bewerbungsgespräch haben oder eine Rede halten müssen, eine Präsentation, was auch immer. Und du kannst das technisch rangehen und natürlich gibt es sehr viele technische Hilfsmittel. Ja? Und die beherrsche ich auch und die gebe ich auch weiter. Aber ich habe irgendwann festgestellt, das, was diese Menschen, egal ob du als Lehrer von der Klasse stehst, ob du als Politiker einen Vortrag im TV hältst oder im Bundestag, coache ich viele, oder ob du, egal als in welcher Funktion auch immer, etwas, was sie alle verbindet, sind Ängste und Zweifel. Und man glaubt gar nicht, wie viele Menschen Ängste und Zweifel haben. Und das ist das, was so wie so drunter liegt, ja. Und da kann ich nicht rein technisch nur hingehen und sagen, ja, sprich doch so und so mit deinem Resonanzkörper, dass du deine Stimme zum Leuchten bringst, mach doch die Hände so, mach doch die Hände so. Ja, ist alles auch dabei, klar. Aber es geht ums Innere, ja. Und diese Ängste und Zweifel, die sind so tief in unserer Kindheit verborgen, ja, dass du oder dass ich in diesem Fall ja auch in der Kindheit grabe. Wo kommen sie her? Wer hat uns immer das Gefühl gegeben, klein zu sein, nicht gut genug zu sein, nicht zu genügen? War das in der Schule? Hat es was mit der Schule zu tun? Hat es was mit dem Elternhaus zu tun? Hatte man Geschwister, die immer als schöner, besser, eloquenter, schlagfertiger galten? Da liegt ja die Basis. Und ich kann da oben rein rhetorisch herumfeilen. Aber wenn ich da an der Basis nicht arbeite und da hinschaue und dem Gegenüber, der Person gegenüber, das auch bewusst mache, dass da liegt die Wurzel, da liegt ein Ursprung. Und das, was dir damals widerfahren ist, das heißt nicht, dass es dir immer und immer und immer und immer widerfahren muss, ja.
Das sind im Grunde auch viel psychologische Beratung, ja, und natürlich psychologische Arbeit dabei, oder?
Ja, klar. Das sind diese Glaubenssätze, ja, die dürfen wir auch verändern. Die dürfen auch mit uns wachsen. Und diese ewige Frage, bin ich gut genug? Die begleitet, egal in welcher Karrierenhöhe wir da unterwegs sind, die begleitet so viele Menschen und da hat es sehr, sehr viel mit diesem Ursprung zu tun und deshalb arbeite ich auch sehr, sehr, sehr viel psychologisch. Ja, klar.
Total. Also das, was du gerade gesagt hast zu dem Thema Zweifel und Ängste, ich glaube, da ist ja niemand von uns davor gefeit. Es ist kein Kind auf die Welt gekommen und ist dann erwachsen geworden, ohne Ängste und Zweifel in sich drin zu haben bei irgendeinem Thema. Weil wir werden ja in einer Gesellschaft groß, wo wir von außen auch immer wieder Dinge aus der Limitierung der anderen gesagt bekommen, die uns dann, weil wir ja klein und unschuldig sind, uns nicht besser erklären können, auch limitieren. Und wir uns irgendwie dann so fühlen, wie wir uns später fühlen.
Ja, gebe ich dir völlig recht, Patrick. Auf jeden Fall. Es ist nur die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, ich meine, indem wir uns schon alleine bewusst sind, wo unsere Zweifel und Ängste herkommen. Ja, oh, das triggert mich, weil damals vor 20, 30, 50 Jahren habe ich das erlebt. Und deshalb verknüpfe ich das jetzt mit dem jetzigen Erlebnis und deshalb triggert mich das. Das ist mal dein allererster kleiner Schritt, ja. Und aus dem dann ins nächste kommen, das ist ein Prozess. Und ja, ganz ehrlich, ich meine, das ist nicht etwas, was wir von jetzt auf gleich verändern können. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir, wie du gesagt hast gerade, ne, du hast ja gerade gesagt, es begleitet uns immer, ja, auch heute noch, ja. Aber es ist die Frage, wie viel Raum geben wir unseren Ängsten und Zweifeln, ja, geben wir ihnen das Ruder oder sagen wir, okay, liebe Angst, du bist da und danke, dass du da bist, weil du hast mich ja oft vor Unheil, Unglück und so weiter ja auch geschützt. Und lieber Zweifel, dich brauche ich vielleicht etwas weniger, aber manchmal hinterfragst du auch ganz gut. Aber ich entscheide jetzt selber. Ja, und das sind ja so Entscheidungen, die wir permanent treffen können und auch dürfen. Und das tut unendlich gut.
Das glaube ich auch. Und wenn ich so in meine Coachings schaue mit Unternehmerinnen und Unternehmern, sehe ich auch ganz oft, dass diese Zweifel und Ängste gerade die Menschen, die wahnsinnig reflektiert sind und die erfolgsgetrieben auch sind und die wirklich einen Mehrwert auch in diese Welt reinbringen, auch triggern können. Triggern im positiven Sinne. Weil ich glaube, dass gerade Reflexionsfähigkeit ja auch viel mit Zweifeln zu tun hat. Menschen, die sich nie keine Zweifel haben, hinterfragen sich typischerweise auch weniger als die, die da vielleicht weniger hingucken. Mhm. Und von daher ist es ja auch aus meiner Sicht was Gutes, wenn ich Ängste und Zweifel habe, wenn ich sie als solches annehmen und die Bedeutung dem geben kann, dass es eigentlich was Positives hat, entgegen dieser Angst und diesen Zweifeln, die mich ja abhalten, Dinge zu machen und Schritte zu gehen.
Genau, genau, genau. Ja. Das ist das Spannende, ne? Das
total ist spannend. Spannende.
Aber man muss es mal auseinanderpflücken und es ist, denke ich, wichtig, dass man sich selber dessen auch mal bewusst ist. Ne? Wo kommt es her? Was trage ich da für eine Geschichte mit mir rum? Und aus dieser Ecke kommt es und da darf es auch bleiben und sich nicht in meinem heutigen Ich zu viel Raum nehmen.
Hm. Darüber hast du ja auch das Buch geschrieben. Halt's mal nochmal bitte hoch. Es heißt nämlich, ich kann es lesen von hier aus, meine Zweifel können mich mal. Worum geht es denn in diesem Buch jetzt außer über die Zweifel? Weil das ist ja ein bisschen dicker und es ist tatsächlich ja sehr, sehr lesenswert. Also nicht nur tatsächlich, sondern es ist sehr, sehr lesenswert. Und was darf ich denn, und wir verlinken auch deine Webseite, wo man ja auch den Link zum Buch findet, auch in den Shownotes. Was dürfen wir denn in diesem Buch mitnehmen, wenn wir es dann lesen?
Also zum einen ist es voller Geschichten aus meinem eigenen Leben und meine Erfahrungen auf der Bühne oder vor der Kamera und Anekdoten und Erlebnisse, ob ich nun mit Götz George gespielt habe oder mit wem auch immer, was dann halt alles schief ging oder mir passiert ist oder was ich in dem Moment nicht konnte und welche Panik ich da hatte. Und auch mit Geschichten aus Kamerun, weil das habe ich dir eingangs vorhin gesagt, dass so eine extrem prägende Zeit für mich war und ich auch unendlich viel von den Menschen dort vor Ort gelernt habe. Also das ist mal das Storytelling, das sind die Geschichten. Inhaltlich geht es um die Angst nicht zu genügen, die Angst im Mittelpunkt zu stehen, die Angst etwas von sich zu zeigen, die Angst nicht geliebt zu werden. Ja, es geht darum, seine Wahrnehmung zu spüren. Es geht aber auch um Körpersprache. Es geht um Charisma, Persönlichkeit, Stil. Es geht aber auch um Inhaltliche. Wie baue ich eine Rede? Die Heldenreise wird beschrieben. Und es geht ganz am Schluss, da wo wir schon waren, Patrick, es geht darum, die Verbindung, wie stelle ich eine Verbindung von mir zu meinem Gegenüber her? Und das Buch ist voll mit Übungen. Also ich habe mit vielen Leserinnen und Lesern zu tun gehabt, die gesagt haben, du, ich habe es einmal gelesen, aber jetzt habe ich mir lauter so Dinger da, so Lesezeichen gemacht, für die Übung, für die Übung, für die Übung. Und vor jedem Vortrag mache ich da so meine 7 Übungen daraus und die wiederhole ich immer, weil das hilft mir so viel. Also der Campus Verlag hat das auch unglaublich schön in so Kästchen gerahmt, die Übungen, die da drinnen sind. Und das sind viele Übungen, die ich natürlich 1:1 mit meinen Klienten und Klientinnen mache, aus diesen jahrelangen Erfahrungen. Ich mache es dann noch individueller, weil ich es so wichtig finde auf jeden Einzelnen. Und wir sind ja nicht alle gleich, aber es gibt es gibt Dinge, die sich durchziehen. Ne? Und das ist das Spannende. Aber ja, das ist das Buch und es war unglaublich freudvoll, dieses Buch zu schreiben. Und es wird bestimmt nicht mein letztes sein.
Das hoffe ich doch. Bei so vielen bunten Geschichten, so viel Erfahrung, wäre es doch schade, wenn die nur in den kleinen Kreisen, wo du wirkst, sind und nicht uns allen über Bücher zur Verfügung stünden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn es noch ein zweites Buch gäbe von dir.
Muss nur die Zeit und die Ruhe finden, aber ja, es wird kommen.
Du bist ja noch verdammt jung, von daher, da ist noch ganz viel Zeit und Ruhe, genau. Die kommen. Wollen wir mal ganz kurz nochmal nach Kamerun. Du hast jetzt mehrfach gesagt, dass das so eine sehr prägende Zeit war und die ja auch Entree gefunden hat in dein Buch und in deiner Arbeit. Was ist es denn, wenn du uns mal ganz kurz einen Abriss geben möchtest, was dich so sehr geprägt hat und was wir alle aus oder von Kamerunern auch ein Stückchen mitnehmen dürfen für unser Leben?
Also mitnehmen dürfen wir sicherlich den Umgang mit Gefühlen, ne? Wir sind ja hier sehr geprägt davon, unsere Gefühle sehr zurückzuhalten und sehr für uns zu behalten. Und das macht man nicht, das tut man nicht, das schickt sich nicht. Ne? Also ob das nun jetzt einfach mal gähnen ist, ob es Lachen ist oder ob es Weinen ist. Ja? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch bei großen schmerzvollen Verlusten wir hier an einer Beerdigung stehen und in erster Linie darum bemüht sind, Haltung zu bewahren. Und dass niemand das gehört sich nicht, das tut man nicht, man behält das für sich. Und in Kamerun habe ich die Erfahrung gemacht, dass dieser Schmerz und dieses Leid hinausgeschrien wird. Und das ist unglaublich erschütternd, das zu erleben, wenn man das nicht kennt. Aber ganz ehrlich, ich hatte sehr oft so vergleichende Situationen, sehr oft das Gefühl, es ist wie heilsamer. Ja, wir können das nicht, es entspricht nicht unserer Kultur, aber es ist etwas, wir halten uns sehr stark zurück. Und ich denke, dass es Räume und Möglichkeiten gibt, doch unseren Gefühlen mehr Ausdruck und Raum zu geben. Und das geht genauso, es ist ja nicht nur mit dem Schmerz, sondern genauso mit dem Lachen. Ne? Also wie viel lachen wir und wie viel dürfen wir lachen und wo dürfen wir lachen und wie laut dürfen wir lachen? Das ist ja alles sehr geregelt und das ist total schade und das nimmt viel an Spontanität. Also das ist jetzt zum Beispiel etwas, was mir sehr, sehr stark aufgefallen ist. Und dann, ich beschreibe in dem Buch eine Geschichte, die mich sehr, sehr, sehr stark berührt hat. Das hat etwas mit Wahrnehmung zu tun. Ne, dadurch, dass dieses Land so lange kolonialisiert war und keine einfache Geschichte hatte und permanent mit anderen Sprachen konfrontiert war, ist jetzt so ein Land wie Kamerun, die haben alleine 250 Nationalsprachen. Dann wurde noch so eine Kolonialsprache wie Französisch und ein kleiner Teil Englisch drüber gestülpt. Und ich habe oft das Gefühl, dass die persönliche Wahrnehmung eine ganz andere ist. Ne? In Kamerun, es geht nicht nach der Uhr, sondern es geht nach der Zeit, die man seinem Gegenüber schenkt. Ja, das hat eine ganz andere Wertschätzung. Ja, vielleicht ist man nicht ganz pünktlich, aber dafür ist man dann voll da. Und dieses, was sehr viel mit Wahrnehmung zu tun hat, beschreibe ich in einer Geschichte, wo ich erzähle es kurz, ja?
Wenn's ja, gerne. Geschichten sind toll. Lass uns Teil haben. Ist total spannend, finde ich.
Als ich ganz neu in Kamerun war, wurde mir von den Vorgängern noch ein Fahrer zugeteilt, da ich den Wunsch hatte, es ging ja, habe ich das schon gesagt, es ging ja um ein Trinkwasserprojekt. Mhm. Ne? Wir haben Trinkwasserbrunnen gebaut und ich wollte, das Projekt gab es schon, die bereits gebauten Trinkwasserbrunnen sehen und die Dörfer kennenlernen und die Menschen mit denen sprechen. Und da wurde mir ein Fahrer zugeteilt, der mir da ein paar so Brunnen in den Dörfern zeigen sollte. Und wir fuhren gemeinsam da durch diese wunderschöne Landschaft und er erklärt mir dies, er erklärt mir jenes. Wir treffen auf Menschen, es entstehen Gespräche, ich kann viele Fragen stellen. Und es ist heiß in diesem Auto, es ist glühende Hitze und ich hatte meine Handtasche dabei und ich habe ja immer so die Handtasche so über die Schulter und ich nehme die Handtasche so runter von meiner Schulter und stelle die so in diesem Jeep-artigen Auto so auf diese vordere Sitzbank so neben ihn und mich so daneben, einfach so. Und wir fahren und plaudern und hin und wieder nehme ich so ein Bonbon, biete ihm was an oder was zu trinken, einfach fische es aus meiner Handtasche raus und ich merke, dass er so ein bisschen wie irritiert immer mal wieder auf diese Tasche schaut, die da steht. Und ich war nur so am Aufsaugen, was für eine Welt da auf mich hereinbricht und nur an Fragen und Staunen. Und abends kommen wir zurück dahin, wo wir gewohnt haben. Und dieser Mann heißt Ose. Und Ose gibt mir, ich habe jetzt keine Tasche hier, aber ich stürme aus dem Auto raus, gehe auf ihn zu und sage danke und merci und es war so toll und danke und spannend und so ein bereichernder Tag und so. Und er ist so etwas wie überfordert und ich hatte die Tasche vergessen. Er geht dann, nimmt die Tasche aus dem Auto und überreicht sie mir so wie so ein Goldschatz, ne, so, und sagt, noch nie hat eine weiße Person ihre Tasche so zwischen mich und sich gestellt. Die meisten saßen immer da, klemmten die unter den Arm und haben sich so zur Seite gebeugt und mich so angeschaut, als würde ich etwas klauen, ja, oder sonst etwas machen. Und als wir dann 5 Jahre später zurück nach Europa gegangen sind, schenkt er mir ein Bild. Und auf diesem Bild ist ein Sonnenaufgang zu sehen und ein kleiner Junge, der vor so einer Lehmhütte sitzt. Und er überreicht mir dieses Bild und sagt zu mir, wie bei einem Sonnenaufgang, so habe ich mich gefühlt, als sie mir vor 5 Jahren die Tasche so einfach zwischen sich und mich gestellt haben.
Wow.
Wie ein Sonnenaufgang. Und ich stand da und es sind mir die Tränen runtergelaufen, ja. Und bis heute habe ich mit diesem Ose, ja, mittlerweile gibt es WhatsApp, das gab es vor 10 Jahren, als wir da hingingen, noch nicht. Ich bin ja auch erst seit 7, 8 Jahren, also ja, ungefähr 10 Jahren, gab es das noch nicht, zumindest nicht auf dem afrikanischen Kontinent. Mittlerweile haben wir diesen Kontakt und er hat sicherlich, ja, in der Zwischenzeit vor Hunderten von Bischöfen, Dörfern, Kantons, wie sagt man, kleinen Regionsleitern und Präsidenten und so weiter gesprochen über sauberes Trinkwasser, über die Verbindung von Sauberkeit und Wasser und Natur und so weiter. Und so ein berührendes Erlebnis, das so, und das hat was mit Wahrnehmung zu tun, ne? Dass wir so kleine Gesten, sowas, ja, bei uns hier habe ich oft das Gefühl, wir geben dem keinen Raum, das zu spüren. So wie das mit dem Händedruck. Ja, das ist vielleicht ein Hundertstel Bruchteil von einer Sekunde, dass wir komischer Händedruck. Wir sind schon beim nächsten und beim nächsten und beim nächsten. Wir sind so schnell. Ja, und da haben Gesten und solche Momente noch wirklich Raum. Und das ist das unglaublich Schöne. Und da kannst du nur lernen, 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 lernen und sagen: Wow. Ja, wir sind.
Was für ein Geschenk das in dem Moment war, dir das auch zu reflektieren, den Mut zu haben, dir das auch zu sagen, wie er sich da wertgeschätzt gefühlt hat durch diese kleine Geste, die für dich ja scheinbar normal war, aber für ihn ein ganz neues Erlebnis, dass jemand Weises ihm vertraut.
Ja. Genau, ja.
Wie armselig wir eigentlich alle mal so machen müssen, die jetzt hier zuhören. Und weil wir, glaube ich, ganz viele Schubladen in uns drin haben, die andere Menschen kränken können, wenn wir nicht aufpassen.
Genau.
Aber das geht uns ja nicht nur mit Kamerunern so, sondern es geht uns ja mit anderen Nationen auch in unserer Heimat so. Mhm. Wir müssen ja gar nicht so weit reisen.
Nee, wir müssen nicht nach Kamerun.
Oder wenn ich vor Menschen spreche, wie du das jetzt sehr oft machst oder in Workshops bist von Firmen, wenn wir mal überlegen, wie oft haben wir denn eigene Vorurteile und bringen die in solche Gruppen mit rein und glauben zu wissen, wie die anderen ticken oder was die von uns erwarten oder was wir denen nicht geben dürfen oder wie wir uns benehmen müssten, weil Punkt.
Ja.
Kann man das irgendwann ablegen?
Also das hat unglaublich sehr reflektiert sein, ne? Auch erst wieder ablegen, wenn wir uns dessen bewusst sind. Mhm. Wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, können wir es nicht ablegen. Ja. Ich hatte letztens ein auch recht unangenehmes Erlebnis mit einem Spendenaufruf von jemandem, einer Person, die halt einen Spendenaufruf gemacht hat, per se alles gut und schön, für ein afrikanisches Land, wo ABC alles schlimm ist und man möchte jetzt dafür sammeln XYZ. Per se alles gut und schön. Nur es fängt schon mal damit an, dass wir aus unserer weißen Sicht heraus so ein Land nicht nur schlecht beurteilen dürfen. Ja? Wir müssen aufhören zu sagen, ja, Afrika mal per se, so allgemein, ist arm, ist krank, ist Not, da müssen wir helfen. Stimmt per se nicht, ja. Da gibt es unendlich viele verschiedene Länder und jedes Land hat ganz eigene Qualitäten. Es ist auch eine ganz andere Energie in vielen dieser Länder. Und wenn wir zu so einem Spendenaufruf uns hinreißen lassen oder das aus vollstem Herzen machen, kann ja durchaus sein, dürfen wir bitte, bitte, bitte aber auch sagen, A, B und C machen sie ganz toll und bei D, E und F wäre es toll, wenn ihr es unterstützt und wir noch etwas helfen können. Ja, dass wir aufhören, immer das Gefühl haben, wir sind die weißen Retter. Ja, wir haben das Plastik gebracht. Ist so, ja. Und dann können wir uns jetzt heute nicht hinstellen und sagen, ja, die können ja nicht und so weiter, ne? Also einfach zu reflektieren, was hat es mit uns zu tun? Wo ist unser Anteil an dieser Geschichte? Und was können wir? Es gibt ein Land, die haben über 50% Frauen im Parlament. Zeig mir dieses Land in Europa, wo das ist, ja. Aber so ein Land gibt es auf dem afrikanischen Kontinent. Und wenn ich für so ein Land um Spenden bitte, dann darf ich auch diese Seiten ein wirklich großes, ganzheitliches Bild bilden, um einfach aus diesen Vorurteilen, die du jetzt da gerade beschrieben hast, rauszukommen. Und das verlagert sich ja genauso auf Menschen hier. Das hat ja nicht nur mit diesem Kontinent zu tun. Na, und
jeder, nee, ich glaube, das ist eine generelle Anmaßung, ja, hätte ich fast gesagt. Aber ich würde sogar süffisant sagen, eine Krankheit von ganz vielen Menschen in Europa oder in westlichen Staaten, zu glauben, dass man irgendwie besser gebildeter ist, dass man mehr weiß, wie man den anderen helfen kann. Das ist ja nicht nur im Menschenbereich so, das ist auch im Tierschutz so, wo alle aus westlichen Ländern glauben, den anderen müsste man doch in ihren Ländern das alles wegnehmen und helfen, dadurch, dass man dort die eigene Kultur, das eigene Denken, die eigene Methodik reinbringt. Genau. Aber wir haben ja in unserer deutschen Geschichte, und ich bin ja Deutscher und habe es leider auch in der Familie mitbekommen, auch gelernt, dass wenn man nicht auf Menschen schaut, die dazukommen, und das sind ja neue Bundesländer irgendwann mal dazugekommen mit der Mauerfall, und nicht schaut, was haben die alles Tolles vorher gemacht, was können wir von ihnen lernen, wie können wir im Dialog, und da sind wir ja bei deinem Thema, voneinander das Beste lernen und dann gucken, was kann aus den beiden guten Töpfen gemeinsam vielleicht noch schöner werden, was dann daraus entsteht. Und ich meine, die Wahlergebnisse kennen wir, die wir jetzt als Denkzettel bekommen, und ich sehe immer noch nicht, muss ich ehrlich sagen, dass wir unsere Scheuklappen in der Masse aufmachen, um den Menschen vor Ort in ihren Ländern, egal wo, ob in Osteuropa, in Afrika, in Asien oder eben auch in unseren Nachbarländern zu helfen, indem wir in den Dialog eintreten, sondern ich sehe immer noch so dieses von oben herab und wünschte mir tatsächlich, mehr Menschen würden diesen Podcast jetzt ernst nehmen und die Botschaft verstehen, geht mehr in den Dialog.
Ja, genau. Also weißt du, ich meine, ich kann ja auch von unserem Projekt, das wir da geleitet haben, ausgehen. Als wir da hinkamen, waren schon so und so viele Brunnen gebaut und wir haben, also letztendlich, als wir gingen, waren es dann 1500 etwa, ja. Und diese Brunnen hatten, warte, dass ich es nicht falsch sage, zu der Zeit holländische Pumpen, niederländische Pumpen. Also die Pumpen kamen aus den Niederlanden. Ja, das muss einem bewusst sein, wenn man Nähmaschinen wohin transportiert oder Fahrräder, ja. Und dann stellt man sich als weiße Person hin und sagt, ja, die lassen ja alles kaputt machen gehen. Ja, die kümmern sich ja nicht. Ja, jetzt ist der Brunnen kaputt, kümmern sich ja nicht. Und sehen nicht, dass man in Kamerun überhaupt keine Chance hat, an eine niederländische Pumpe ranzukommen, dass man keine Chance hat, wenn man im Dorf hinten links ist, überhaupt in die Hauptstadt zu kommen, um oder unter großen Mühen und Schwierigkeiten nur in die Hauptstadt kann, um irgendwelche Ersatzteile zu kaufen. Ja, das heißt, wir haben dann versucht, weil es indische Pumpen in Kamerun gibt, ja, sind wir von den niederländischen Pumpen auf die indischen Pumpen übergegangen. Aber diese Dinge, ne, viele liefern Nähmaschinen hin, Fahrräder hin oder weiß der Teufel was für Geräte. Und dann wundert man sich, wenn dann Elektroschrott entsteht, weil es gar nicht die Möglichkeit gibt, das zu reparieren, Ersatzteile zu bekommen und so weiter. Und dieses, dass da fehlt oft, ja, das ist so dieses, okay, ich helfe doch.
Wir gucken aber dann aus unserer Brille, wenn wir sowas tun, natürlich, statt aus der Brille der anderen und ihrer Bedürfnisse zu schauen, gell?
Genau. Ja. Ja, so, also das ist uferlos, dieses Thema, aber ich brenne sehr dafür. Das ja, hat auch mit Dialog zu tun und das hat auch, ist einfach eine unglaubliche Erfahrung. Ja,
ich würde gerne noch stundenlang darüber mit dir plaudern und ich lade dich jetzt schon mal ein in eine Fortsetzung unseres Podcasts. Aber mit Blick auf die Uhr, du hast einen Anschlusstermin, den wir auch im Auge behalten sollten. Ja. Lass uns mal ganz konkret noch in deine jetzige Arbeit gucken. Wenn jetzt jemand sagt, ich fand das so interessant und spannend, ich gehe mal auf die Webseite. Wem kannst du helfen und wie hilfst du dann? Wenn du nicht auf Bühnen stehst, du machst ja auch Coaching und Workshops.
Genau, ich mache sehr viele Coachings und Workshops. Also Workshops sind ja dann meistens Gruppen, egal in welchen Unternehmen und Firmen. Ich hin und wieder schreibe ich selber einen Workshop aus, aber meistens engagieren mich Firmen, Unternehmungen, Organisationen, auch NGOs, die sagen, ey, wir brauchen entweder eine bessere interkulturelle Kommunikation, weil wir haben, ein Teil unseres Teams sitzt in Indien, das andere in Portugal, die anderen in Deutschland und da, es funkt nicht ganz, es schwingt nicht ganz, wir haben zu große kulturelle Unterschiede und es sind ja nicht einfach die einen blöd und die anderen gescheit oder umgekehrt, sondern wie können wir das zusammenbringen? Das ist das eine Thema, das ich in Workshops gebe. Und das zweite Thema ist eben, wie du vorhin schon gesagt hast, es hat viel mit Empowerment, mit Selbstbewusstsein, mit Selbstvertrauen zu tun. Und da gehört für mich Präsenz dazu. Und da gehört für mich dann Atemstimme und Körpersprache dazu. Und da, das sind auch viele, wie ich vorhin schon gesagt habe, Krankenhäuser zum Beispiel, aber eben auch Firmen oder zum Beispiel, das ist total spannend, Startups oder KMUs, wo die Leute halt vor Sponsoren sprechen können müssen, für Anträge sprechen können, einen Pitch machen, das ist ein Bewerbungsgespräch. Ja, und manchmal geht es ganz einfach nur darum, dass du als Lehrer von einer Klasse oder als Dozent von einer Studentengruppe und Studentinnengruppe stehen darfst und einfach voller Überzeugung deinen Inhalt rüberbringst. Und das ist ja auch für viele schon eine große Herausforderung. Also das sind die Workshops und das Einzelcoaching. Ja, ganz ehrlich, Patrick, querbeet. Also ich coache viele Politiker, Politikerinnen, Medientraining, wie ich spreche vor der Kamera, aber auch CEOs von ganz vielen Firmen oder ganz süße Personen, die zum Beispiel einen Hotelbetrieb leiten oder die von der Klasse stehen oder die selber Workshops geben. Also es hat auch viel mit Trainer zu tun. Ich unterrichte ja auch an verschiedenen Universitäten, wo ich im Grunde genommen Dozenten weiterbilde und dieses Trainers mache. Aber manchmal ist es auch einfach nur jemand, die zu mir kommt und sagt, du, ich habe schon alleine Mühe, in meinem Freundeskreis oder bei einem Meeting mal die Stimme zu erheben und meine Meinung zu sagen. Und dann lege ich mir das im Kopf alles so zurecht. Und wenn ich es dann sagen will, ist das Thema schon vorbei. Und ich finde es ehrlich gesagt das Allerschönste, dass es so eine ganz große Gruppe von Menschen ist, weil ich dadurch selber so viel lerne und ja, unsere Gesellschaft besteht ja nicht nur aus, sondern es darf ja das Ganze sein.
Hört sich wahnsinnig bunt an bei dir und schön, total klasse. Wie gesagt, ich würde gern stundenlang mit dir weiterplaudern. Du bist jetzt schon eingeladen für die Fortsetzung des Podcasts. Ich finde es total spannend und gerade auch über die interkulturellen Dinge würde ich gern mal einen Podcast mit dir machen und darüber sprechen, weil ich glaube, wir können da voneinander noch auf dieser Welt wahnsinnig viel mehr lernen und wir könnten viel mehr Frieden und auch Hilfe und Ruhe in den jeweiligen Ländern haben, wenn wir die Hilfe dahin platzieren, wo die Menschen sie auch annehmen können und wollen. Ob das im Tierschutz oder ob das um Menschen geht oder ob das um Frieden geht. Ich glaube, in all diesen Themen ist das ähnlich.
Ja.
Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mit einer Botschaft weltweit alle zu erreichen, die auf Großflächenplakaten, in Radios, in Fernsehern das wahrnehmen, was kommt dir so aus dem Herzen, wo du sagst, wenn ich das mitgeben darf und die Menschen das wahrnehmen, diese Botschaft, dann glaube ich, wird die Welt ein Stückchen besser.
In einem Satz. Glaub an dich.
Glaub an dich.
Glaub an dich.
Schön.
Ja.
Carina Rey, ich freue mich so wahnsinnig über dieses Gespräch. Ich habe mich vorher gefreut. Ich freue mich jetzt noch mehr, es schneiden zu dürfen und rausbringen zu dürfen. Es war ein fantastisches Gespräch mit dir. Und du, wie gesagt, bist eingeladen zur Fortsetzung. Wir müssen das weiter vertiefen, was du da an Erfahrung auch aus Kamerun mitbringst und auch aus den verschiedenen anderen Episoden. Ich danke dir vielmals für dieses Interview. Ich wünsche dir massiv viel Erfolg bei all dem, was du tust und bei all den Menschen viel und massive Wirkung, die du trainierst, die du schulst, denen du Impulse weitergeben darfst, dass sie, wie du es so schön sagst in deinem Buch, ihre Zweifel, ihre Selbstzweifel ad acta legen können. Genau, ab in über die Schulter und ab mit Mut nach vorne. Und das wünsche ich auch dir, liebe Zuschauerin oder lieber Zuhörer auf den diversen Audio- und Videoplattformen, wo du jetzt diesen Podcast ja bis zum Ende gehört hast, diese Folge. Großartig, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Vielen, vielen Dank auch dafür. Und wenn es dir gefallen hat, lass uns Like und Kommentare da. Aber denk dran, es ist nicht nur der Liebe so. Es wird so viel Wissen und Erfahrung mehr, wenn wir sie teilen mit anderen. Teile auch diese Podcast-Folge mit Freunden und Familienmitgliedern, wo du sagst, denen würde ich gern auch dieses Geschenk machen, was ich jetzt hier bekommen habe, durch diese Inputs über oder von Carina Rey. Ganz lieben Dank, Carina. Ganz lieben Dank dir für deine Zeit. Bis zur nächsten Folge deines Lieblingspodcasts. Happy, erfolgreich im Leben und Business. Dein Patrick. Hab einen geilen Tag.